Sporthund-Magazin, der Hundesport-Podcast.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Sporthund-Magazins als Podcast. Ich bin Florian von sporthund.de und präsentiere dir alle zwei Wochen spannende Themen rund um den Hundesport. Es ist Frühling, endlich, nach einem Schmuddelwinter, in dem man im wahrsten Sinne des Wortes keinen Hund vor die Türe geschickt hat, zieht es uns und unsere Vierbeiner jetzt wieder nach draußen. Für mich ist das die schönste Zeit im Jahr. Es ist die Zeit, neue Herausforderungen mit deinem Hund in Angriff zu nehmen. Egal, ob du Freizeitsportler oder Hundesport-Crack bist. Bevor wir mit unserem ersten Thema, Stichwort Fußarbeit, starten, habe ich noch ein kleines Goodie für dich, damit sich das Podcast-Hören doppelt lohnt. Immer wenn du diesen Sound hörst, kannst du etwas sparen. Mein heutiges Angebot für dich? Passend zum Start in den Frühling ist jetzt das Buch »Der beste Start« von Maria Brandl und Siv Svensson erschienen. Darin geht es um das Grundtraining für alle Hundesportarten. Wenn du das Buch auf unserer Podcast-Seite sporthund-magazin.de bestellst, bekommst du zusätzlich die praktische Trainingscheckliste und einen Klicker von uns geschenkt. Das war's auch schon mit der Werbung. Jetzt übergebe ich das Mikrofon an Diana. Sie hat sich die Heelwork Queen Anna Herzog zum Gespräch eingeladen. Was die Unterschiede zwischen Fußarbeit in Deutschland und in England sind und wie es so auf der Crafts zugeht, das erfährst du jetzt aus erster Hand.
Hundesport. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir mit einem meiner Lieblingsthemen. Und zwar ist das Anna Herzog. Wer sie nicht kennt, bekommt jetzt noch ein paar Infos und dann gehen wir ins Eingemachte. Anna, wie alt bist du?
34.
Und du lebst in?
In England, im Süden von England.
Okay, aber du kommst nicht aus England, du kommst aus Deutschland. Woher?
Ursprünglich komme ich aus Minger, aus dem wunderschönen Oberbayern.
Aha, kannst du noch bayerisch?
Nur wenn es sein muss.
Ach, schade. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Das muss ich auf jeden Fall noch wissen. Dein Beruf?
Ich bin Hundetrainerin.
Was hast du für Hunde?
Ich habe 5 Border Collies. Musste ich einmal kurz drüber nachdenken. 5 Border Collies und einen belgischen Schäferhund.
Oha. Einen für die Quote.
Einen für die Quote, genau. Einen für die Quote.
Super. Du gibst Seminare weltweit. Wo warst du schon überall?
Überall. Ganz viel in Europa mit Sicherheit. Am weitesten war mit Sicherheit Neuseeland und Australien vor Corona. Da war ich ganz schön unterwegs. Aber seit 12 Jahren ist es größtenteils Europa, ein bisschen drüber hinaus. Viel unterwegs auf jeden Fall.
Okay, und dann immer Wochenendseminare, bei denen es hauptsächlich um Fußarbeit geht? Oder wie sind da sonst so die Themen?
Viel um Fußarbeit, ja, das auf jeden Fall. Wochenendseminare sind relativ üblich, aber inzwischen auch mehr und mehr Camps, also dann so 3, 4, 5 Tage. Oder ich verbinde mal so ein paar Seminare und bin länger unterwegs.
Jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass Fußarbeit ja mein Lieblingsthema ist. Und deswegen ist das ein ganz besonderer Podcast für mich. Du wirst genannt die Heelwork Queen. Das ist ja schon mal eine Nummer, wenn man so genannt wird. Hui. Wie hast du denn überhaupt gemerkt, dass dein Herz für Fußarbeit schlägt, beziehungsweise wie bist du zu diesem Thema genau gekommen?
Ja, Heelwork Queen, da fühle ich mich natürlich sehr geehrt. Fußarbeit ist sicherlich auch mein Lieblingsthema. Und das Ganze ist jetzt so seit ungefähr, ich muss kurz überlegen, 13 Jahren. Damals habe ich nach einem Border Collie für mich gesucht und bin auf die Eva Hampe gekommen, eine meiner besten Freundinnen. Und die hat sich damals für den World Cup in England, da hat der stattgefunden, bis vor kurzem auf der Crafts, vorbereitet mit ihrem Piper. Und als ich dann in Hannover war und Eva besucht habe, habe ich natürlich das ein bisschen mitbekommen, die beim Training zugeschaut, das war 2010. Und habe da tatsächlich das erste Mal diese englische Fußarbeit dadurch erlebt und live mitbekommen. Und ja, seitdem bin ich fußarbeitsabhängig und sehr fasziniert von der Übung.
Aber du hast vorher auch anderen Hundesport gemacht oder wie bist du in den Hundesport reingeschlittert?
Ich bin grundsätzlich mit meinem ersten Hund tatsächlich erstmal über so die Verhaltensschiene an das ganze Thema gekommen. Habe damals viel Seminare und Workshops besucht mit Udo Ganzloser und Günter Bloch, Angelika Lanzerath, also wirklich tatsächlich erstmal so Verhalten und bin dann über meinen zweiten Hund, das Möb, ein kleiner Shih Tzu, Lhasa Apso Yorkshire Terrier Mischling, eigentlich zum Hundesport gekommen. Erstmal Tricktraining und Klickertraining, das habe ich damals, war natürlich für mich alles neu und ja, ich hatte da wirklich viel Glück, dass ich an die richtigen Leute gekommen bin. Habe dann tatsächlich auch ein paar so Trick-Competitions mitgemacht, ein bisschen Freestyle. Also das war eigentlich so meine erste Wettkampferfahrung tatsächlich. Alles andere war damals mehr just for fun, bisschen Agility. Ne? Mit dem ersten Hund probiert man ja so mal einfach alles aus. Aber ja, so wirklich Obedience tatsächlich erst über mein Kennenlernen von Eva und dem Zusehen ihres Trainings, Vorbereitung für den World Cup.
Das ist ja eine sehr gute Überleitung zu Eva, weil ihr beiden habt ein Buch rausgebracht, also geschrieben über Fußarbeit. Das ist jetzt ein bisschen her und viele sind sich da gar nicht so drüber bewusst, dass sich natürlich auch viel in der Hundeausbildung und auch in der Fußarbeitsausbildung tut. Das heißt, ich weiß, dass du ein neues Buch schreibst. Erstens, warum? Und zweitens, was hat sich getan in der Fußarbeit?
Ja, also erstmal zu dem Heelwork-Handbuch, was Eva und ich inzwischen vor, ich meine, fast 10 Jahren oder 8 Jahre sind es auf jeden Fall, geschrieben haben. Das war damals natürlich eine Sammlung von unseren Ideen und auch sicherlich kollektiv von Dingen, die wir damals gelernt haben und zu der Zeit auch was wir auf Seminaren immer wieder natürlich auch durchgegangen sind. Fußarbeit, im Speziellen natürlich insgesamt Hundetraining, muss sich meiner Meinung nach entwickeln. Es wäre irgendwie schade, wenn es nicht so wäre. Wir lernen ja alle dazu und probieren neue Dinge aus und werden hoffentlich auch besser in dem, was wir tun. Und daher wurde ich gefragt und hatte aber natürlich auch selber so ein bisschen die Idee, ein neues Buch zu schreiben mit den neuen Ideen, die Sachen, die sich bei mir weiterentwickelt haben, die Methoden, die ich so ein bisschen selber natürlich auch dann entworfen oder weiterentwickelt habe. Und dieses Buch wird es auch auf Englisch geben. Das Heelwork Handbuch von Eva und mir gab es damals nur auf Deutsch, was natürlich für unsere deutschen Hundesportler super war, aber das war es dann auch. Und dieses Buch, an dem ich jetzt schreibe, wird auf Englisch rausgebracht. Hoffentlich Ende dieses Jahres. Das ist ein bisschen der grobe Plan. Und ja, es wird eine kleine Bibel, so wie es aktuell aussieht. Ziemlich viel Inhalt.
Dann weiß ich, dass wir uns definitiv da nochmal sprechen werden, weil da brauche ich mehr Infos. Ich brauche mehr Infos.
Sehr gerne.
Und ich glaube, alle anderen mit Sicherheit auch. Du bist ja in vielen Hundesportarten unterwegs, das heißt auch im IGP und auch im Obedience, aber auch im englischen Obedience. Und schon alleine der Unterschied zwischen englischer Obedience Heelwork und der FCI Heelwork ist schon ein Unterschied. Dann kommt noch IGP dazu. Wo sind da genau die Unterschiede und wie trainierst du das?
Also grundsätzlich natürlich, wie du ja schon sagst, unterscheiden sich die Fußarbeitsstile und natürlich auch das, was gefragt ist nach den Reglements, extrem. Für mich gibt es in den Grundlagen ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, wenn ich letztendlich mit einem jungen Hund oder einem Hund, der eben gerade in den Hundesport erst einsteigt, anfange, Fußarbeit zu trainieren, unabhängig von der Sportart, gibt es viele, viele Gemeinsamkeiten, weil natürlich Dinge wie gleichmäßiges Gangwerk, ausbalancierter Hund und stabile und konstante Position. Das ist mal wichtig in allen Sportarten. Wenn es ums Detail geht, ne, wie nah der Hund am Bein sein soll, das ist ja einer der großen Unterschiede zwischen zum Beispiel jetzt dem Englischen und dem FCI. Da natürlich hängt es dann sehr davon ab, wie man die Targets, die man nutzt, wenn man sie denn nutzt, einsetzt, wo man die platziert, wohin man belohnt, wie man sich auch selbst bewegt. Da gibt es dann viele, viele Unterschiede. Zusätzlich sicherlich, und das darf man nicht vergessen, gerade auch im IGP, die Stimmung der Hunde natürlich ist auch ein ganz wichtiges Thema. Man verliert sich ja gerade in der Fußarbeit sehr gerne in der Technik, weil es nun mal auch natürlich wichtig ist und es viel Technik gibt, die man trainieren muss. Aber die Stimmung ist ganz ausschlaggebend und da meiner Erfahrung nach legen die IGPler extrem Wert drauf. Es ist natürlich da auch ein Kriterium. Geht ganz, ganz viel um Ohren- und Rutenhaltung, was ich auch alles lernen durfte. Sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, die Ausstrahlung und Gemütslage ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil diese nicht nur für uns wichtig sein sollte, sondern natürlich auch sich widerspiegelt in der Bewegung des Hundes. Das heißt, gerade wenn man einen gewissen Stil trainieren möchte oder eben die Vorgaben hat, die man hat für seinen Sport, muss man ganz hart darauf achten. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Also die ganze Technik ist das eine und die Gemütslage, auf die man immer viel Wert legen sollte, ist das andere.
Ich glaube, dass gerade die Gemütslage ja das Schwierigere ist zu trainieren, weil es ja auch auf die eigene Stimmung ankommt. Und es sind ja auch immer Momentaufnahmen, wie ist der Hund an dem Tag drauf, wie ist man selber drauf. Und ja, möchte man bald starten, möchte man nicht starten. Das sind ja alle Dinge, die da mitspielen. Das ist dann Podcast Nummer 3, den wir machen.
Ja. Gemütslage in der Fußarbeit.
Genau. Was ist denn für dich, wie sieht für dich eine schöne Fußarbeit aus? Und hast du aktuell mal ein Beispiel, wo man sagen kann, diese Fußarbeit, die kann man mal auf Instagram vielleicht mal nachgucken. Ja, deine ist mir klar. Also könntest du übrigens mal wieder ein paar mehr Videos posten, ne? Von deiner Fußarbeit. Aber wer ist so für dich so ein kleines Vorbild oder wo du sagst, boah, das finde ich gut, da passt die Ausstrahlung und auch die Technik?
Ja, erstmal, weil du es gerade ansprichst, zu meiner Fußarbeit. Ich trainiere ja den Nox aktuell um. Da kommen wir vielleicht aber nachher noch dazu. Deswegen ist meine eigene Fußarbeit gerade ein großer Work in Progress. Dazu vielleicht aber nachher mehr. Was so deine Frage angeht zu einer perfekten Fußarbeit für mich. Balance ist wirklich mal so das Hauptthema. Und das muss gar nicht schwarz-weiß sein. Ne? Balance kann sich in vielerlei Hinsicht spiegeln. Aber ein Hund, der ausbalanciert Fuß geht und so ein bisschen gleichmäßig sich bewegt und dabei aber auch locker wirkt. Ich glaube, dieses Thema locker ist ganz, ganz wichtig, weil es ansonsten sehr roboterartig aussieht. Das natürlich an sich ist nicht falsch und sicherlich auch eine Geschmackssache. Aber für mich persönlich ist ein Hund, der locker in der Fußarbeit geht, aber trotzdem korrekt, sicherlich immer schöner anzusehen. Und ja, nicht wirklich aktuell wahrscheinlich, aber ich werde sie trotzdem nennen, weil es eine meiner Lieblingsfußarbeiten ist. Sanne und Pip aus Österreich, die zwei hatten für mich immer eine der schönsten Fußarbeiten auf jeden Fall. Marjolein und River aus Holland und ich sag's, weil es wirklich so ist, du und der Muck, wie du ja weißt, ihr habt eine super schöne Fußarbeit, aber gerade diese drei Hunde, haben die ein gutes Verständnis von ihrer Übung, ne, von der Fußarbeit, das sieht man, und die haben Spaß. Ne, und ich glaube, dass das für mich so ein bisschen einfach das Hauptthema ist. Grundsätzlich, klar, ist es wichtig, dass Hunde Details verstehen in der Fußarbeit. Das ist wirklich eine Sache, die man nicht vergessen darf. Aber wie vorhin schon erwähnt, diese Lockerheit und die Gemütslage, die zählt nochmal dazu. Und was das Gesamtbild angeht, macht das, finde ich, ganz, ganz viel aus.
Da gebe ich dir recht. Und genau die beiden, die du genannt hast, sind auch zwei, die ich super finde. Nochmal für alle, die nicht kennen. Das ist Sanne Bachelsteiner aus Österreich und die Marjolein von Rotterdam aus Holland. Kann man gerne mal googeln, auf Instagram gucken oder Facebook und sich einfach mal ein paar Videos ansehen. Ich glaube, dann sieht jeder sofort, was du meinst. Du kommst jetzt allerdings gerade ganz frisch gestresst, nenne ich es mal, von der Crafts, der großen Hundemesse, die immer sehr anstrengend ist. Wie läuft das ab, diese Messe? Das ist für viele Europäer ja erstmal so, ja, man hört den Namen, aber was genau heißt die Crafts in England?
Ja, die Crafts ist eine der, wenn nicht die, ich würde mal sagen, eine der größten Hundemessen weltweit. Und Hundemesse an sich, was die Crafts angeht, ist eine Kombination aus Ausstellung, also Showbreeding, ne, Breed Showing, über 4 Tage. Jeder Tag hat quasi eine andere Gruppe, also Working und Pastoral oder Terrier und Hounds. Also die, ne, Rassen sind alle gruppiert und werden somit ein bisschen aufgeteilt, dass nicht an einem Tag alle Hunde da auftauchen. Das ist aber sicherlich mal eines der größten Themen auf der Crafts. Und ein weiterer Teil ist natürlich dann der Hundesport. Für die Engländer hier ist das tatsächlich die größte Show. Das heißt, sich für die Craft zu qualifizieren, ist ein großes Ding. Gibt viele Qualifikationen, ob jetzt im Agility oder Flyball, Hewitt Music, natürlich auch dann Obedience. Das sind so die Hauptsportarten. Wir haben aber jetzt auch Rally-O und noch so ein paar kleine Competitions, also ein paar Wettkämpfe. Ist also wirklich ein Riesending. Natürlich auch sehr umstritten. Wir haben jetzt dieses Jahr über die letzte Woche nach der Crafts auf Social Media ganz viele Themen gehabt, wie jedes Jahr übrigens nach der Crufts, ist auch gut so, da kritisch ranzugehen. Was so die Ausstellungen angeht, ne, dass eben manche Hunde ein bisschen harsch gehandelt wurden, also zu dünne Leinen im Showring und die Hunde wurden rumgezogen. Das sind natürlich immer Sachen und aber so ist nun mal das mit der Crufts, das ist ein Riesenevent, es gibt viel Positives und viel natürlich auch kritisch zu sehen. Aber für mich persönlich ist die Crufts immer ein tolles Event, nicht nur was das Shopping angeht, sondern natürlich auch Hundesport. Man sieht viele Leute, man nimmt die Hunde mit, die können da irgendwie ein paar Vorführungen machen oder ne, einfach ein bisschen abhängen. Tolle Umgebung, um Ablenkung zu trainieren. Das heißt, auch für sowas natürlich ist es immer sehr praktisch.
Aber bleiben wir mal bei den positiven Dingen. Ausstellung ist das eine. Ich bin ja da ganz hellhörig geworden bei dem Hundesport, weil zum einen hast du dich damals 2017 im Bereich englisches Obedience, wie gesagt, da gibt es Unterschiede zum FCI Obedience, da können wir gleich in drei Wörtern mal drauf eingehen, sonst ist das Podcast Nummer 10, glaube ich. Da hast du dich qualifiziert mit deiner Border Collie Hündin. Das ist ja schon mal der absolute Oberhammer. Wie hast du dich dafür qualifiziert?
Ja, vielen Dank. Ja, das war 2017, war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe mich mit der Lia tatsächlich zweimal sogar für die Crufts qualifiziert, bin aber 2018 nicht gestartet, aus persönlichen Gründen. Dafür sich zu qualifizieren, ist eine ganz schöne lange Reise. Man fängt klassischerweise an in Pre-Beginner, das ist die erste Klasse, ne, wenn man anfängt, die man einmal gewinnen muss, um sich dann zu qualifizieren für Beginner und so geht es weiter, bis man in der Championship-Klasse ist, was letztendlich dann die Klasse ist, wenn man gewinnt, ein Ticket für die Crufts gewinnt. Und der Prozess ist ungefähr so 2-3 Jahre, das ist relativ normal. Und
2-3 Jahre, um da zu starten, herzlichen Glückwunsch. Da kann man ja, glaube ich, noch gar nichts anderes mehr großartig machen. Wie viel qualifizieren sich dann für diesen Champion-Auftritt da?
Also auf der Crufts grundsätzlich, es gibt, ich meine, 40 Tickets, so nennt man die hier, für die Crufts. Also 40 Tickets, 40 Starter, letztendlich, die sich qualifizieren können. Gewinnt aber jemand 2 Championship-Wettkämpfe, gewinnt derjenige auch 2 Tickets. Und somit natürlich sind die Chancen für die anderen reduzierter. Das heißt, in der Regel hatten wir die letzten paar Jahre so um die 25 Starter auf der Crufts, anstatt eben diese 40, weil natürlich einige davon mehrere Tickets gewonnen haben.
Tja, einmal auf der Crufts und dann tada. Bist du dieses Jahr das erste Mal überhaupt für England bei der Weltmeisterschaft dabei in Lettland, aber FCI Obedience, das heißt, du hast dich qualifiziert. Das ist total irre, weil wer jetzt England kennt, da ist englisches Obedience absolut Nummer 1. FCI Obedience kennt man noch nicht so. Du hast auf der Crufts aber auch einen Stand gehabt, wo du diese Sportart vorgestellt hast und hast dich qualifiziert durch hervorragende Leistung und zwar auch international letzten Jahr. Wie war das?
Ja, das ist tatsächlich ein riesen Event jetzt und ich freue mich natürlich sehr. Es ist eine sehr große Ehre, muss ich sagen, dass ich da starten darf. Qualifiziert in dem Sinne habe ich mich natürlich nicht, weil es hier noch keine Qualifikation gibt dafür. Ich habe aber jahrelang letztendlich mit dem Kennel Club, so heißt hier unsere Organisation, diskutiert und immer wieder angefragt, ob man denn da Unterstützung bekommt, weil natürlich der Kennel Club mich anmelden musste. Die haben zugesagt und ist natürlich wirklich wahnsinnig cool. Die Idee ist, dass wir in England über die nächsten Jahre hoffentlich ein größeres Team zusammenbekommen. Ich bin also gerade ganz fest dabei, das hier anzukurbeln und das war jetzt hoffentlich so ein bisschen der Kickstart dieser Neuigkeiten, dass ich da starten darf. Das heißt, ja, ziemlich cool. Und ansonsten international, da wir ja nun mal auf der Insel wohnen, müssen wir natürlich immer ganz schön lang reisen, um im FCI starten zu können, der Nox und ich. Und hatten daher bisher wirklich nur einen Start in der Klasse 3 und der war auf der EO letztes Jahr in Italien. Sehr erfolgreich für mich. Ich war super happy, natürlich mit dem Nox und auch sehr zufrieden mit mir, dass wir das so geleistet haben. Aber natürlich ist das jetzt eine Sache bis zur WM, wo ich versuchen möchte, dass ich vielleicht noch ein, zwei Mal auf die andere Seite flippe, um nochmal starten zu können. Das wäre natürlich schon eine ganz gute Vorbereitung.
Also für alle, die nicht wissen, was die EO ist, das ist eigentlich wie die Europameisterschaft im Obedience. Ich erkläre das mal kurz. Es ist also nicht einfach nur die EO, sondern da sind ganz, ganz hochrangige Starter. Und deine Platzierung war sensationell. Und deswegen hast du dich natürlich irgendwie qualifiziert, weil wenn du da nicht so gestartet wärst, dann hätte wahrscheinlich England auch gesagt, ja, ist ja schön, dass die Anna zur Weltmeisterschaft möchte. Aber da steckt natürlich sehr viel dahinter. Da muss man ja erstmal auch die Zeit in Angriff nehmen, um so weit zu fahren und dann zu starten und nebenher auch mal ein wenig zu trainieren. Und das in einer Hundesportart, wo du ja wahrscheinlich noch so ein bisschen alleine bist in England. Da kommen wir gerade zu der nächsten Frage. Wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, du musst dir jetzt schon Gummi geben.
Das ist richtig. Ich merke das auch selber momentan. Ich habe tatsächlich im ersten Schritt, wie das gerade schon angesprochen hast, erstmal ein bisschen ein Team organisieren müssen, weil natürlich, klar, ich eh allein trainiere, das aber nun mal nur begrenzt mir weiterhilft, was die Vorbereitung angeht zur WM. Hab Gott sei Dank hier eine coole Location gefunden, also es läuft alles an, hab wirklich jetzt tolle Helfer, die mir ein paar Mal in der Woche einfach helfen. Das heißt, der Plan ist jetzt tatsächlich der, dass ich so oft wie es geht mit anderen trainiere und momentan noch sehr, sehr viel Details. Ich bin gerade wirklich dabei, die Übungen so ein bisschen auseinanderzunehmen. Gerade die Fußarbeit, das ist ja wirklich einfach ein Thema. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, weil wir natürlich umtrainieren, das heißt von der englischen Fußarbeit zur FCI-Fußarbeit. Das Ganze jetzt seit 2 Jahren vielleicht so wirklich strukturiert und intensiv und es läuft gut. Aber wie wir alle wissen, wenn ein Hund mal 5 Jahre lang etwas in einer gewissen Art und Weise gemacht hat, dann ist Umtrainieren immer eine Herausforderung. Das heißt, momentan ist es wirklich back to basics und alles ein bisschen auseinanderpflücken.
Und da grätsche ich doch gleich nochmal rein. Unterschied FCI-Obedience, englisches Obedience. Wer sich damit nicht auskennt, weiß ja nicht, wie da die Unterschiede sind. Was sind sie?
Also, ja, letztendlich ist in ganz, ganz vielerlei Hinsicht das Bild komplett das Gegenteil. Das heißt, wo im englischen Obedience der Hund am Bein sein soll, das heißt Kontakt halten soll zum Hundeführer, zwar nicht bedrängt dabei, aber oder bedrängen soll dabei, aber wirklich ne, relativ nah dran. Im FCI will man keinen Kontakt zum Hundeführer. Das war also natürlich oder ist einer der größten Unterschiede. Ein anderer ist sicherlich grundsätzlich auch, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, was die Ausstrahlung angeht und so generell das Bewegungsbild des Hundes. Im englischen Obedience ist es sicherlich gern gesehen, beziehungsweise wird positiv bewertet, wenn es denn ausbalanciert ist, wenn ein Hund, ich sage jetzt mal, die Füße schmeißt oder ein bisschen aufrechter in der Fußarbeit geht. Man will hier auch keine extremen Bilder sehen, aber es ist sicherlich etwas, was positiver gewertet wird in England. In FCI, klar, kann man jetzt hier sagen und wird auch oft gesagt, hängt alles vom Richter ab, aber grundsätzlich ein Hund, der natürlich die Pfoten schmeißt und den Kopf sehr hoch hat, ist nun mal, das ist wieder klar, ist nicht gern gesehen, weil natürlich das Ganze das Bewegungsbild beeinflusst und diese vertikale Kopfposition ja nun mal seit ein paar Jahren ganz besonders ein Thema ist. Das sind sicherlich die größten Unterschiede zusätzlich, was den Hundeführer angeht. Im englischen Obedience ist die Hand des Hundeführers in irgendeiner Form am eigenen Körper, das heißt in der Regel je nach Hundegröße auf der Hüfte irgendwo.
Ich finde, das sieht immer so ein bisschen so aus, als hat man da Schmerzen, als halten die sich da so die Hand fest. Wer das also nicht kennt, kann das gerne mal googeln, aber da wird wirklich die Hand auf auf die Hüfte gehalten und man denkt, oh, ja. Seitenstiche? Nein, Fußarbeit.
Und ich hatte tatsächlich da vor kurzem erstmal nachgefragt, wegen dem Buch, ne, weil ich da ein bisschen recherchiert habe und es steht tatsächlich nirgends im Reglement, dass diese Hand statisch an unserem Körper sein muss. Was drinsteht, ist, dass die Hand oder die Handhaltung, die Armhaltung sich nicht verändern darf. Und über die Jahre wurde es natürlich dann so praktiziert, ne, dass die Hand nun mal statisch im Körper ist. Das ist aber was mehr Common Practice ist. Das heißt, Leute tun es halt so und jeder macht es nach, als dass es wirklich im Reglement steht. Aber gut, im FCI ist es ein bisschen eindeutiger. Da muss es in irgendeiner Form schwingen und natürlich aussehen. Auch natürlich da Gegenteil wirklich zum englischen Obi. Das sind sicherlich so die größten Unterschiede. Gemeinsamkeiten, der Hund muss ausbalanciert sein und gerade und die Position halten. Also es gibt auch ne, Gemeinsamkeiten, aber sicherlich an sich ist es eine andere Übung. Komplett.
Ich habe Ich habe da ja gleich wieder Bilder im Kopf, wenn ich höre, die Hand darf, da muss immer gleich sein. Theoretisch könnte man sich dann die Hand auch auf den Kopf halten und laufen. Ja. Also es wäre ja dann, also, oder das Ohr zu halten.
Ja, das, du, stell dir mal vor, und es gibt es ja wirklich, ich meine, ich kann sie dir Beispiele nennen, relativ kleine Damen mit ihren großen Schäferhunden, rate mal, wo die Hand haben.
Ja, das hat jetzt keiner gesehen. Das ist Gott sei Dank ein Podcast, den man nur hört und nicht sieht. Aber eurer Fantasie ist jetzt keine Grenze gesetzt. Themawechsel. letzten zwei Fragen kommen jetzt. Und zwar, was ist für dich denn die schwierigste Übung im Obedience? Gut, Fußarbeit umtrainieren, klar, das hatten wir jetzt. Aber da gibt's ja noch andere Übungen. Wirklich nur ganz kurz und knackig. Was ist so deine kleine Challenge momentan?
Meine kleine Challenge, ich habe zwei größere Challenges. Einmal Gemütslage beim Suchen. Das ist momentan für mich ein Riesenthema. Gerade wenn ich das Ganze anfange, in einer Kette zu trainieren. Das heißt, die Erregungslage einfach ein bisschen höher ist. Das ist also wirklich momentan unser Thema. Da gehen wir jetzt gerade ran. War übrigens aber auch im englischen Obedience auch schon so mit dem Nox. Also das ist sicherlich was mit mir und ihm wahrscheinlich mehr mit meinem Training zu tun hat, als mit der Übung an sich. Aber das ist eine. Und die andere Challenge, die wir gerade haben, ist der Blind Point in der Box. Da mache ich auch gerade ein bisschen dran rum. Da habe ich, glaube ich, zu viel experimentiert und muss einfach mich jetzt mal entscheiden, so ungefähr, wie ich es dann trainieren möchte. Da hatten wir auf der EU auch eine ganz witzige Erfahrung, weil er direkt in die Box gelaufen ist, anstatt geradeaus. Das heißt, das ist wirklich was, an dem wir gerade feste arbeiten. Das ist gerade sicherlich meine größere Challenge.
Was ist denn deine Lieblingsübung außerhalb der Fußarbeit?
Auf jeden Fall, jetzt hätte ich gerade gesagt, auf jeden Fall Distanzkontrolle, das ist auch so. Distanzkontrolle ist wirklich, finde ich, super faszinierend. Hat ganz viel mit Fußarbeit irgendwie zu tun, finde ich, weil es so viel um die Präzision geht. Richtung Support ist meine liebste Rennübung. Auf jeden Fall. Ich habe aber auch das Glück, dass ich natürlich einen Nox, einen Hund habe, der extrem gerne rennt und apportiert. Das heißt, wir haben an der Übung beide Spaß. Und und da kann ich viel, viel coole Dinge mit ihm einfach machen als Hund. Und deswegen glaube ich, ist das sicherlich eine meiner Lieblingsübungen.
Das waren jetzt ein paar Insider-Fragen für die Obedience-Gruppe, Gemeinschaft. wie Podcast 20 ist dann das Vorstellen der Obedience-Übung, was Richtungsapport und Distanzkontrolle ist. Aber alle, die sich mit Obedience ein bisschen auskennen, die wissen, was das ist. Und ich habe ja mal gehört, dass Distanzkontrolle und Fußarbeit absolute Fleißarbeit ist. Da muss man wirklich immer dranbleiben. Andere Übungen laufen natürlich nicht nebenher, aber sind jetzt nicht so detailverliebt und nicht so schwierig auch zu trainieren. Sehr, sehr spannend. Ich weiß ganz genau, dass wir uns noch häufiger hier im Podcast sehen. Also ich sehe sie, wir zoomen gerade und auch hören werden. Da sind so viele spannende, interessante Themen mit dabei. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir unfassbar viel Glück und Spaß in Lettland. Ich glaube auch, dass wir uns sehen werden. Ich glaube, ich muss wirklich zum Gucken kommen, weil jede WM war bisher unfassbar spannend. Und ich muss ja auch noch hier ein bisschen über die Lieblingssportart von uns berichten. Es braucht mehr Obedience-Sportler in Deutschland. Nein, Quatsch. Also ich wünsche dir ganz viel Glück. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und bis bald einmal.
Bis bald.
Tschüss.